Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Ernst Wünsch. Ich bin Jahrgang 1951 und ein Autor aus Wien. Die Legende vom unsterblichen Hugo Sterber ist mein 7. Buch. 20 Jahre lang habe ich hauptsächlich Hörspiele und Filmdrehbücher geschrieben. Ich beginne mit dem Prolog. Aus Hugo Sterbers Autobiografie Pseudonym mit Leib und Seele. Ich erinnere mich nicht mehr an das genaue Datum. Ich weiß nur, dass man damals ohne Mantel durch die Stadt flanieren konnte, ohne dabei zu frieren. Ich weiß auch, dass die Veranstaltung im Einser-Hörsaal der Wiener Uni stattfand, im alten Institutsgebäude, und zwar um 19.30 Uhr. Und ich kann mich erinnern, dass die Veranstaltung eine sogenannte Dichterlesung war, mit mir in der Rolle der Hauptperson. Hugo Sterber liest aus seinem neuen Roman. Der neue Roman hieß Der Arschlochforscher und war mein 2. oder 3. Es ist aber gut möglich, dass es mein 1. oder mein 4. war. Das müssen Sie alles Harry Stroh fragen, den eigentlichen Autor meiner Romane. Ich bin nur Harris Strohmann. Er schreibt und ich lese und niemand weiß, dass das, was ich lese, nicht von mir stammt, sondern von ihm. Harry wollte das so, hauptsächlich wegen seiner Frau, die der Belletristik immer ein wenig skeptisch gegenüberstand. Ich weiß auch noch, dass es damals noch keine EU gab und man in Schillingen bezahlte und dass mir Harry aufgetragen hatte, mich vor der Lesung nicht zu besaufen. Ab 18 Uhr 2/4 leichten, trockenen Weißweins, bloß nicht mehr und ja keinen Heckenkläscher, dessen Säure mich während des Vortrags womöglich zum Rülpsen brachte. Und nach dem 2. Viertel bitte unbedingt aufs Klo gehen, damit ich am Lesepult nicht zappelig würde bzw. die Lesung unterbrechen müsste. Ich weiß nicht genau, warum er sich solche Sorgen machte, meinetwegen oder wegen seines Textes, den letztlich ich vortrug. Typische Ghostwriter-Sorgen eben, natürlich ein bisschen schizophren, aber sonst durchaus verständlich. Wir waren ein gutes Team, obwohl ich es ihm nicht immer leicht machte. Mehr als einmal passierte es mir, dass ich zu meinen Lesungen, die eigentlich die seinen waren, zu spät erschien, betrunken oder eingeraucht oder beides zusammen. Mitunter stand ich auch unter dem Einfluss eines Tablettencocktails, der im Zusammenwirken mit Alkohol und Marihuana eine vollständige Amnesie zur Folge hatte. Harry war dann immer am Verzweifeln, weil ich beim Vortrag vermutlich lallte und die Zeilen durcheinander brachte, sodass das Publikum womöglich nicht kapierte, was da geschrieben stand. Komischerweise waren derartige Performances immer die allererfolgreichsten. Vor allem die jungen Zuhörer waren total angetan von meinen Bewusstseinseskalationen und rissen sich am Büchertisch um die Sterberbücher, die eigentlich Strohbücher waren. Die vertrotteltsten Widmungen waren ihnen gerade gut genug. Das weiß ich allerdings alles eher nur vom Hörensagen, insbesondere von Harry, der andern Tags bzw. erst am übernächsten Tag mit solchen Infos meine Erinnerungslücken füllte. Ich wage zu behaupten, dass gerade diese Eklats zum Kultstatus der Sterberbücher beitrugen und aus ihnen Bestseller machten. Waren schließlich auch immer sämtliche damals gängige Medien dabei, die seriösen und die glamourösen. Wobei Harry eher auf erstere Wert legte, während die Leser der Schmierblätter aber unsere Hauptklientel waren. Die Arschlochforscherlesung habe ich hauptsächlich deshalb in Erinnerung, weil sie im Grunde genommen die Initialzündung des mir bis heute unverständlichen Hugo-Sterbe-Hypes war. Jedoch nicht aufgrund der unbestreitbaren Qualität des Harry-Stroh-Textes oder weil ich Texte, die nicht ich, sondern jemand anderer so großartig geschrieben hat, so berührend vortragen kann. Vielmehr wegen eines Eklats, für den ich gar nichts konnte. Gegen Mittag hatte ich meinen Hangover vom Vorabend mit etwas Cognac und einem Fünfer-Valium auf die Reihe gekriegt und mich dann mit einer Kleinigkeit, Harry nannte sowas Petitesse, aus dem Tiefkühlfach, konkret mit einer Portion von Harrys sensationellem Lammragout so weit gestärkt, dass ich dem Tag in die Augen schauen konnte, wenn auch nur mit Sonnenbrille. Heute Abend Lesung im Hörsaal 1. Bitte, bitte fit sein, stand auf dem Terminkalender Harrys Handschrift. Auf der Kommode lagen fein säuberlich nebeneinander Kleidungsstücke. Rollpulli, Leinenhose, Socken, Sakko, am Fußboden ein paar Clarks, alles schwarz. Harrys Trend zum Existenzialismus. Es ist auch schon vorgekommen, dass er mir ein Hawaii-Hemd hingelegt hatte oder irgendwelche Hippie-Klamotten, auch Rocker-Outfits standen mir zu Gesicht oder Fantasieuniformen im Sergeant Pepper-Style. Zum Glück hat er mich nie zum Tragen eines Fracks oder Smokings genötigt, aber mit Abendanzügen inklusive Krawatte musste man bei ihm schon manchmal rechnen. Neben den Socken eine Spraydose mit Haarfestiger und eine Rundbürste. Okay, dachte ich und stylte mich. Mit der Frisur gab ich mir besondere Mühe. Ich wurde damit um gut 10 Zentimeter größer. Dermaßen geschönt begab ich mich, den Arschlochforscher in der Sakko-Außentasche und eine gut gefüllte Füllfeder für Autogramme und Widmungen in der Innentasche auf den Weg. Im Buch steckten unzählige kleine Lesezeichen für jene Stellen, die ich vortragen sollte. Es würde heute die erste wirklich große Leseveranstaltung mit dem Arschlochforscher werden. Eine kleinere hatte es bereits vor 2 Wochen gegeben. Die offizielle Buchpräsentation in der Literarischen Gesellschaft. Einer der Gesellschafter hatte meinen Verleger vorgestellt, mein Verleger hatte eine Rede gehalten, der Lektor den Gästen deren Plätze zugewiesen und Harry in der Funktion einer Art Privatsekretär des Autors hatte das Mikro am Lesepult richtig eingestellt. Ich war unmittelbar davor, aus einer von meinem Ghostwriter verhängten Entsaftungs- und Entgiftungsklausur aus dem Salzkammergut sozusagen clean zurückgekehrt in die Herzkammer des Molochs Großstadt und trat gleichsam staubtrocken ans Lesepult. Ich trug vor, was ich während meiner Klausur im Grunde genommen auswendig gelernt hatte. Tat also nur so, als würde ich aus meinem Text, der ja Harrys Text war, vorlesen, also umblättern, auf den Text starren, manchmal ins Auditorium blicken. Einfach so tun, als würde man den Text nicht auswendig können. Ich hatte damals vorschriftsmäßig tatsächlich nur 2/4 Weltliner-Intus gehabt. Diesmal war das anders. Ich war längst wieder auf der Welle und vertrug auch schon einiges. Auf meiner Reise aus der Vorstadt in den ersten Bezirk machte ich ein paar Mal Halt, um mich nüchtern zu saufen. Das erste Mal in einem illegalen Tagesbordell unter den Stadtbahnbögen am Nussdorfer Gürtel, dann an einem Marktstand des Alserbachmarktes, das letzte Mal in einem Stehcafé in der Schottenring-Unterführung im sogenannten Jonas Reindl. Dementsprechend gestärkt machte ich mich an Harrys Vorgabe 2 leichte Viertel, womöglich in Veranstaltungsnähe. Warum nicht gleich die kleine Mensa schräg gegenüber vom Einser-Hörsaal? Hier wurde das Viertel um einen extrem günstigen 9 Schilling ausgeschenkt. Also schlug ich zu. Es war mittlerweile 18 Uhr geworden. Diverse, wie ich, schwarz gekleidete Existenzialisten kehrten hier ein, um sich für die Lesung in Stimmung zu bringen. Dazu literaturbeflissene Studentinnen und Studenten, sogar Journalisten und Fetischisten der Underground-Kultur tauchten auf. Die kleine Mensa war in Kürze so voll, dass Ordner und Polizisten einschreiten mussten. Ein paar Leute erkannten mich, bettelten mich um Bücher an, die ich nicht dabei hatte, und wollten Autogramme, die ich ihnen auf Körperteile, mein erstes oder zweites Buch, schrieb, das sie mir vor die Nase hielten. Ich denke, das war der Dativbeauftragte, aber auch auf die Rückseite von Straßenbahntickets. Ich gebe zu, es wurden 4/4. Zusammen mit dem Vorglühen auf der Anreise durchaus ein unkorrektes Verhalten Harry gegenüber. Dafür war ich jetzt optimal in Form. Dann war es höchste Zeit. Aufs Klo gehen nicht vergessen, hatte mich Harry gemahnt. Das erwies sich praktisch als Problem, weil der breite Gang zwischen Mensa und Hörsaal zum Bersten voll war mit Leuten, die Hugo Sterber lesen, hören und sehen wollten. Es gab ein unerfreuliches Gedränge und Geschubse. Manch einer der rabenschwarzen Existenzialisten kam dabei zu Sturz und wurde getreten. Ich konnte nicht helfen, ohne auch mich in Gefahr zu bringen. Es war 19.30 Uhr. Da hätte ich schon auf der Bühne sein sollen. Schnell noch austreten. Auch am Klo ein Chaos, alle Pissmuscheln besetzt. Ich erleichterte mich ins Waschbecken. Die Zeit lief mir davon. Was würde Harry von mir denken? Ich drängelte mich durch die aufgewühlte Menge. Alle wollten Einlass, der Saal war aber schon übervoll. Wenn ich hochsprang, sah ich über die zahllosen Köpfe aufs Hörsaalpodium hinunter. Am Professorenpult eine grüne Jugendstillampe, davor ein Mikrofon. Der Hörsaal gesteckt voll. Wo war Harry? Ich kämpfte mich zentimeterweise voran. Ein Polizist hielt mich auf. Sie kennen doch nicht eine, der Saal ist voll, junger Mann. Nicht böse sein, Herr Inspektor. Ich bin der Vortragende, antwortete ich. Das kann auch jeder sagen. Bloß nicht hysterisch werden jetzt. In der unüberschaubaren Menge erblickte ich meinen Ghostwriter. Harry befand sich gerade auf dem Weg über den Mittelgang hinauf zu den oberen Hörsaalrängen, zweifellos auf der Suche nach mir, auch er um Gleichgewicht dringend. Es sah aus, als kämpfte er um sein Leben. Es war mittlerweile 20 Uhr. Die Masse skandierte. Hugo Sterber, Arschloch, Forscher! Harry blieb in dem aufgebrachten Haufen stecken, kam weder vor noch zurück. Ich versuchte es bei der zweiten Schwingtür. Erfolglos. Die Polizei setzte Knüppel ein. Ich schrie, Polizeistaat! Und befürchtete das Schlimmste. Knüppel sausten auf Studentenköpfe nieder, Fäuste landeten in Polizistengesichtern. Um nichts abzukriegen, warf ich mich auf den Boden und robbte zwischen den Beinen der Leute in den Hörsaal hinein, immer schön die Wand lang, erreichte so den Stufenabgang links, konnte mich aufrichten, schlichtete mich in die amorphe Masse der Schreienden. Haut die Bullen flach wie Stullen! No Pasaran und Hugo Sterber, Arschloch, Forscher, immer wieder, und erblickte Harry, der im Mittelgang seine Position gehalten hatte, hektisch um sich blickte und »Hugo, Hugo, wo bist du?« schrie. Ich konnte es in diesem Getöse nicht so richtig hören, aber ich las seine Lippen, respektive wie er seinen Mund öffnete bzw. aufriss. Die Wand entlang schaffte ich es bis hinunter zur linken Seite des Podiums, stolperte über die Stufe, krabbelte Richtung Pult, hantelte mich daran hoch, atmete durch, strich mir vorsichtig über die immer noch einigermaßen gestylte Hochfrisur und blickte in die Menge, die sich großteils nach hinten orientierte und den Polizeieinsatz kommentierte. Einige von ihnen nahmen mich endlich wahr, mich den Star, und gaben entsprechende Laute von sich. Hugo, Hugo! Dank des von Harry optimal eingerichteten Mikros konnte ich kalmierend in die Massenunruhe eingreifen. Ich sagte laut, »Hey, Party People, ich bin's, Hugo Sterber, euer Arschlochforscher.« Die Veranstaltung wurde ein Wahnsinnserfolg. Die Edition Wording musste zweimal ausrücken, um Buchnachschub aus der nahen Josefstadt zu holen. Harry war völlig fertig, aber auch glücklich. »Toll, dass du dich an meine Vorgaben gehalten hast.« Was mich einigermaßen verwunderte. Der Medienbericht über den Polizeieinsatz sorgte für zusätzliche Promotion. Die Lesung, die ich im Übrigen ohne Versprecher über die Runden gebracht habe, war bald darauf in voller Länge im Rundfunk zu hören. Nach der Veranstaltung habe ich wohl ein wenig über die Stränge geschlagen. Andern Tags wachte ich neben einer süßen Tussi in schwarzer Reizwäsche auf. Weder sie noch ich konnten sich erinnern, wie es so weit kommen konnte. Ich weiß nur, dass sie Schweizerdeutsch gesprochen hat und Fotografin war. Verlag Absahner. Das war der Sachbuchverlag seiner Frau Lore, eigentlich Leonore Absahner Stroh, bei dem Harry üblicherweise 2 bis 3 Bücher pro Jahr veröffentlichte, vornehmlich Reiseberichte, Kochbücher und sogenannte Essgeschichten, die im Grunde genommen ein Mischmasch aus allen 3 dieser Genres waren. Die Elaborate waren zumeist bebildert, locker dahingeschrieben und bildeten seit Jahren schon den Sockel des Absahner Verlags. Das sorgte fürs Renommee. Es gab reichlich positive Rezensionen in den Printmedien, eine spezielle Webseite und Harry Stroh Fanclubs, die bis über die Grenzen Österreichs hinaus Harrys Rezepte nachkochten, seinen Reisetipps Folge leisteten und seine Esserfahrungen im Zuge dessen nachvollzogen. Harry hatte sich darüber immer gewundert, denn er hatte stets gemogelt bei seinen Empfehlungen, weil er nicht wollte, dass aus Geheimtipps Allgemeinplätze wurden. Seine Rezepturen waren stets so geheimnisvoll gestaltet, dass man beim Nachkochen schon sehr kreativ sein musste, um daraus etwas Genießbares zu machen. Vorgekocht hatte er seine Gerichte natürlich schon, und zwar mehrmals, aber kaum hatte er den Dreh heraus gehabt, war es ihm zuwider gewesen, ihn öffentlich zu machen. Also hatten gewisse Kniffe zur perfekten Zubereitung in seinen Büchern immer gefehlt. Aber das hatte ja niemand bemerkt, nicht einmal Lore. Alle Angebote von Fernsehstationen, sozusagen live zu kochen, womöglich in Serie, hatte er immer abgeschmettert. Lore hatte sich allerdings vorgenommen, ihn dazu noch entsprechend hinzubiegen. Einmal hatte er sich breitschlagen lassen und wöchentlich als sogenannter Gastrokritiker für die Wochenendbeilage einer Tageszeitung gewirkt. Indem seine Metaphern aber allzu extrem ausgefallen waren, der Lachs hätte noch mindestens 3 Lungenzüge vertragen, wobei er, ein Raucher, gemeint hatte, man hätte bis zur vollendeten Garung durchaus noch eine Zigarette rauchen können. Ein Vorgang, den er, Harry, in seinen Kochbüchern gern als Garzigarette erwähnte. Da war auf seine weitere Mitarbeit verzichtet worden. Auch die Einführung einer neuen Maßeinheit durch Harry war von der Branche nicht gerade gutiert worden. Anstelle von Tee- und Esslöffeln, Millilitern, Gramm, Prisen und Dashs hatte er den Schütt, Plural Schütz, erfunden. Die Kollegenschaft nahm ihn fortan nicht mehr besonders ernst, aber Harry war es sowieso lieber, verspottet zu werden, als gelobhudelt. Er sagte nicht, die Branche kann mich kreuzweise, sondern die können mich alle schröpfen. Lore war immer schon entschieden Publicity-geiler und geldgieriger als er gewesen. Du könntest dich als Foodblogger etablieren, hatte sie ihm kürzlich beim Frühstück einzureden versucht. Harry hatte sich am Kaffee verschluckt und einen Hustenanfall bekommen. Ist er dir zu heiß, Schnucki? Hatte sie ihn naiv gefragt. Man kann sagen, dass Harry nicht gerade überfordert war seitens des Absahner Verlags. Die Ideen schienen ihm nicht auszugehen und ihre Umsetzung fiel ihm ebenfalls leicht. Weder die Verlagsleitung noch das Lektorat hatten an Harrys Leistung etwas zu meckern, zumal beide Funktionen ja Lore, seine Frau, ausübte. Harry war viel herumgekommen in der Welt, Schwerpunkt Europa, hatte dabei befremdliche Speisen zu sich genommen und so manches Rezept genauer recherchiert. Etwa den Muränen-Eintopf in San Sebastian de la Gomera, die Pasta Botarga in Mailand, die Riñones al Jerez in Cuenca, die Empanada Portugues in Mahón de Menorca, das Lammbäuschel im Steinbacher Gasthof Kinklause, die Tortilla de Camarones in Sanlúcar de Barrameda, den Attersee-Sushi-Burger beim Föttinger in Seefeld am Attersee und die Fried Oysters chez Grand Père Tussaud in Montreal. So ein Rezept hatte er während einer Bahnfahrt auf einem Flughafen beim Warten auf den Aufruf oder in der Bar eines Postschiffs in Minutenschnelle aufgeschrieben gehabt. Die Insider-Tipps für Globetrotter hatten auch nie länger gedauert, zumal sie zu 50% erlogen waren. Allein seine Essgeschichten waren der Wirklichkeit ziemlich nahe gekommen. Auf der Pressekonferenz einer Touristikmesse in München war er von dem Bildjournalisten Johannes M., der Harris Morenen-Geschichte gelesen haben dürfte, gefragt worden, ob und wie man dort einen Tisch reservieren könne. Wie die genaue Adresse des Restaurants laute, damit er sie in sein Navi eingeben könne und ob die dort Kreditkarten akzeptieren würden. Harry hatte geantwortet, er würde seine Essgeschichten hauptsächlich deshalb schreiben, damit die Leute nach gewissenhafter Lektüre eigentlich keinen Bedarf mehr hätten, selbst hinzufahren. Seien Sie einfach froh, dass ich Ihnen die Mühe abgenommen habe, zumal die Fährpassage über den Isora-Kanal von Tenerife nach La Gomera hinüber, während der alle, die sich nicht rechtzeitig mit Brandy zuschütten, der Nausea erliegen und hinterher alle möglichen Bedürfnisse haben, bloß nicht nach dem Morenen-Eintopf von Mari Carmen Canovas y Bobadilla, nicht einmal die mit dem Brandy-Rausch. Müßig zu erwähnen, dass die Wirtin nicht Mari Carmen Canovas y Bobadilla geheißen hatte, sondern Edovichis Zapata. Was Harry schon immer mehr interessiert hatte als Sachbuchliteratur, war die Belletristik gewesen. Belletristik ist ja nicht nur kunstvolle und sprachkritische, tragisch-sinnliche Schöngeistigkeit, sondern auch Reflexion der Wirklichkeit. Wobei letztere ihm Zeit seines Lebens als denkender Mensch stets zu schaffen gemacht hatte, weil die Wirklichkeit, wie sie in einem durchschnittlichen Bestseller beschrieben wird, für den durchschnittlichen Buchleser normalerweise geschönt oder zumindest verallgemeinert wird. Handlungsparameter werden statistisch erfasst und kommen systematisch nach einer Art Strickmuster zur Anwendung. Fortpflanzungstrieb, Geldgier, Blut, Sperma und Verwesung, also nur in empirisch kalkulierter Mischung und Dosierung. Dieses Zugeständnis an die Verträglichkeit frustrierte Harry. Er wollte frei, von der Leber weg, wie man sagt, über die herrschenden Umstände schreiben, die, wenn man sie genauer betrachtete, allesamt Missstände waren. Das war sowohl bei seiner Familie, zumal beim gestrengen Vater, nicht angekommen. Das hatte auch dem Deutschlehrer im Schottengymnasium nicht gepasst. Das hatte ebenso den Herausgebern und Redakteuren der diversen Zeitschriften und Magazine missfallen, die Harrys Vater gut gekannt hatte, der, um seinen Filius zu pushen, so weit gegangen war, diesen hochnäsigen Narzissten gefällige Wohnungen zu günstigen Konditionen zu offerieren, ja geradezu aufzudrängen, eine für Harrys Empfinden kaum überbietbare Peinlichkeit. Auch Lore, Harrys Ehefrau seit fast 35 Jahren, hatte keine rechte Freude an Harrys ungeschminkter und noch dazu sozialkritischer Direktheit. Leute, die über Missstände schreiben, unterliegen erstens einem Zwang und leiden zweitens unter diesem, werden rauschgiftsüchtig und haben keinen Zugang zur besseren Gesellschaft, hatte sie einmal argumentiert, als er ihr nahegelegt hatte, eventuell diesen Hugo Sterber zu kontaktieren, um vielleicht zu den Publikationsrechten seiner Autobiografie zu kommen. Wenn Hugo Sterber mit seinen sensationellen Bestsellern schon seinem bis dahin völlig unbekannten Verlag zu Weltruf verhilft, könnten wir, ich meine du, also der Absahner Verlag, unserem Namen Ehre erweisen. Wie Ehre erweisen, hatte Lore gefragt. Na, Absahnen halt, darauf Harry. Der ist doch ständig betrunken, bekifft oder sonst wie high, hatte Lore erwidert. Ekelhaft. Nein, danke, hatte sie gesagt, wenn du wüsstest, hatte Harry gedacht. Dabei hatte Lore vor Jahren ernsthaft versucht, Belletristik zu verlegen. Insgesamt 2 Autoren hatte sie unter ihre publizistischen Fittiche genommen. Beide nicht gerade Known Names, aber halt eventuell verkannte sogenannte Geheimtipps. Der erste hatte sich mit Tolstoi verglichen, eine Auflage mit 1000 Stück verlangt und auch bekommen. Davon waren letztlich 60 verkauft worden. Der zweite war immer so besoffen gewesen, dass ihm die Auflagenzahl völlig egal gewesen war. Er war während der Buchpräsentation im von Lore eigens angemieteten Café Cottage am Döblinger Saarplatz beim Rezitieren seines Romans mit dem Titel »Einer von uns«, wie sich Harry erinnerte, zusammengebrochen und noch vor Ort an Organversagen gestorben. Die Auflage hatte in diesem Fall 100 Stück betragen, von denen immerhin 8 verkauft wurden. Weil aller guten Dinge 3 sind, wie man sagt, hatte Harry Hugo mit dem Thriller »Der Dativbeauftragte«, den natürlich er selbst verfasst hatte, zu Lore delegiert. Lore hatte sowohl Exposé als auch Textprobe durchaus gefallen, aber nicht Hugo, der in Lores Büro einen Ofen geraucht und keinen ganzen Satz zusammengebracht hatte. Er hatte vielmehr einen ebenso grundlosen wie heftigen Lachanfall erlitten und sich dabei angepinkelt. Das Projekt war gestorben. Danke.
So, meine Damen und Herren, Sie sehen vorne drauf den Titel des Romans, den wir heute vorstellen wollen, Die Sünderin. Ich habe aber gerade vorher gesagt, ich bin eigentlich der Sünder, man hat das Glas schon umgeworfen. Ich hoffe, dass die Lesung glatt geht. Das ist der, neben mir sitzt der Autor Walter Laufenberg. Er ist in meinem Verlag, Salon Literaturverlag, einer der Hauptautoren. Und es ist jetzt das 13. Buch. Ich habe gar nicht mehr den Überblick, den wir gemeinsam machen. Und Die Sünderin ist ein Thema, ein Roman, der über die Auseinandersetzung des Christentums und des Islams geht. Nicht das erste Thema, das zu diesem Roman geschrieben wurde. Was interessiert dich an dieser Auseinandersetzung?
Die Frage erübrigt sich ja, wenn man heute auf die Bild-Zeitung schaut, der große Hauptartikel der Bild-Zeitung, wo Horst Seehofer, da sagt er, Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist also die Frage, was ist mit der Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam? Vor 350 Jahren standen die Osmanen vor den Toren Wiens. Wien war die
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.